Willkommen bei Hört euch stark, den Elternpodcast der Caritas Bodensee Oberschwaben.
Hallo und willkommen zu Hört euch stark. Die heutige Folge dreht sich nochmal um den rechtlichen Aspekt beim Thema Trennung und Scheidung. Und zwar gehen wir heute vor Gericht. Nicht in echt, aber wir sprechen genau das alles mal durch, was vor Gericht denn passiert, wenn zwei Menschen sich trennen und Kinder involviert sind. Dafür habe ich geballte Kompetenz heute eingeladen. Und zwar zum einen den Richter Günther Völk, der 34 Jahre lang als Familienrichter beim Amtsgericht Überlingen tätig war, inzwischen seit anderthalb Jahren im Ruhestand. Da steckt jede Menge Erfahrung drin und ich freue mich schon sehr, das anzuzapfen gleich. Und auf der anderen Seite von mir sitzt Mischkan Fiedan, meine Kollegin bei der Familienberatung der Caritas. Sie arbeitet seit knapp 10 Jahren als Verfahrensbeiständin. Hallo erstmal.
Hallo.
Hallo.
Mischkan, fang doch du mal an und erzähl mir, wie wird man denn Verfahrensbeiständin?
Ja, also wie wird man Verfahrensbeistand? Ich bin ja Sozialarbeiterin, studierte Sozialarbeiterin und hatte auch Jugendamtserfahrung und auch ganz viel Erfahrung im Bereich der Jugendhilfe, Jugendarbeit. Es ist eine selbstständige Tätigkeit, es ist nicht so, dass man irgendwo angestellt ist. Man bewirbt sich quasi bei den Gerichten und wird dann mit in die Akte hinzugezogen als Verfahrensbeteiligter. Dann ist man halt im Geschehen drin, mit der Zustellung damals, mit der Postzustellung der Akte. Heutzutage läuft alles über die E-Akte, aber genau so läuft es dann ab.
Das heißt, du bist selbstständig und es gibt neben dir noch andere Verfahrensbeistände und das Gericht beauftragt euch mit der Betreuung einzelner Fälle.
Ja, Betreuung kann man das, glaube ich, nicht nennen. Du hast vorhin gesagt, dass wir als Verfahrensbeistand eben die Familien unterstützen. Das ist auch nicht ganz so korrekt, weil wir eigentlich nicht für die Familien da sind. Früher hat man Verfahrensbeistände auch ganz gern Anwalt des Kindes genannt. Wir werden beauftragt, um die Interessen der Kinder im gerichtlichen Verfahren herauszuarbeiten, den Willen der Kinder herauszuarbeiten und für diese Kinder im Gerichtsverfahren zu sprechen. Also wir vertreten die Kinder eigentlich. Wir sind die Anwälte der Kinder in dem Gerichtsverfahren. Und das erkläre ich auch jedes Mal den Eltern, wenn ich dann da bin, dass ich nicht die Interessen von der Mutter, nicht die Interessen vom Vater, sondern lediglich die Interessen des Kindes vertrete, auch wenn das Kind nur ein Jahr alt ist oder 3 Monate alt ist. Mir geht es nur darum zu gucken, wo geht es dem Kind gut und mit welcher Regelung geht es diesem Kind gut und mit was möchte das Kind weitermachen. Also den Willen des Kindes herauszuarbeiten, okay. Das ist unsere primäre Aufgabe.
Okay, verstehe. Alles klar. Das heißt, die Eltern haben ihre Anwälte, Anwältinnen und das Kind hat dich.
Genau.
Okay. Führ mich doch mal so ein bisschen durch so einen Ablauf durch, wie der für dich aussieht. Du hast gesagt, du bekommst die E-Akte. Hier ist ein neuer Fall, eine Trennung. Da gibt es eins oder mehrere Kinder. Vertrittst du alle Kinder, wenn es mehrere gibt? Mhm. Okay. Was passiert dann? Was machst du als erstes?
Also in der Regel werde ich angefragt. Das war mit Herrn Völk immer ganz super. Er hat immer angerufen, nach Kapazitäten gefragt, kurz angekündigt, um was für einen Fall es geht, einen Termin abgestimmt. Und dann habe ich, wenn ich die Kapazität hatte, habe ich den Fall auch bekommen. Hier ist nämlich auch nochmal ganz wichtig zu gucken, ob man in irgendeiner Form mit dieser Familie, sei es beruflich, aus einem anderen Bereich oder privat oder auch fernprivat. Also das möchte ich auch nochmal anmerken, weil es muss nicht unbedingt direkt in meinem Bekanntenkreis sein, sondern ich habe auch schon mal Fälle abgelehnt, die im Bekanntenkreis von meiner Familie waren. Mhm. Wo ich gesagt habe, da ist einfach die Befangenheit da und man muss als Verfahrensbeistand neutral sein und eine sehr, sehr neutrale Haltung auch haben. Was ich aber auch immer wieder betone, ist, ich habe trotzdem eine Position, das Kind zu vertreten. Also gegenüber diesem Kind bin ich nicht neutral. Ich habe einfach diese Rolle. Aber die Neutralität sollte auf jeden Fall für beide Seiten gelten. Ich sollte den Vater nicht kennen, ich sollte die Mutter nicht kennen, ich sollte die einfach nicht kennen. Das ist nochmal ganz wichtig, dass man sich davor abspricht, weil es kam ein paar Mal vor, dass ich dann, oh, das ist aber ein Freund von meinem Bruder. Also irgendwie, mhm. das kann ich nicht machen, weil das passt nicht. Also ich kann mich dann damit nicht so richtig anfreunden. Genau, also die Anfrage kommt und ich bekomme dann die Adresse. In der Regel habe ich nur die Adresse, also die Namen der Kinder oder des Kindes, die Adressen der Eltern und ich weiß dann in der Regel nur, wo lebt das Kind. Mehr weiß ich nicht. Mhm. Und um was es eben geht, ist das jetzt ein Umgangsverfahren, ist das eine Kindeswohlgefährdung oder ist das eben ein Verfahren wegen dem Sorgerecht. Dann schreibe ich die Eltern an, muss natürlich die Eltern anschreiben, um überhaupt an das Kind heranzukommen, mache dann einen Termin mit den Eltern aus, einmal mit dem Papa, einmal mit der Mama und dann mit dem Kind. Und ganz oft terminiere ich auch doppelt mit dem Kind. So, vor allem, wenn es um Umgangsregelungen geht, gucke ich, dass ich das Kind beim Papa, aber auch bei der Mama besuche und ganz, ganz oft aber auch nochmal an einem neutralen Ort. Da gehe ich dann gern mal in den Kindergarten, in die Schule. Da habe ich dann auch ganz gute Unterstützung durch die Schulsozialarbeit oder auch durch die Erzieher. Oder vereinbare nochmal eine komplett neutrale Umgebung auf dem Spielplatz. Oder eben in der Bücherei habe ich mich auch schon mal mit einem Kind getroffen, beim Eisessen, sodass ich einfach auch das Kind wirklich unbeschwert sprechen kann. Weil irgendwo sind die Eltern immer mit im Hintergrund. Und es macht dann tatsächlich sehr, sehr viel aus, wenn die Beeinflussung durch die Eltern da ist und wenn man das Kind bei der Mama spricht und beim Papa und das sind total unterschiedliche Aussagen und dann trifft man das Kind irgendwo neutral an, dann platzt das Kind aus sich raus und sagt, Frau Federn, ich möchte nicht mehr. Oder ganz oft kommt dann auch, ich möchte nicht entscheiden. Und da ist dann mein Auftrag, genau in dem Punkt die Entscheidung abzunehmen, um das Kind auch zu beruhigen und zu erleichtern, weil das Kind sollte die Last nicht tragen. Dann mache ich die Termine und sobald ich alle Gespräche geführt habe und ganz oft kommt es natürlich auch vor, dass ich mit dem Kindergarten, mit der Schule, mit den Ärzten, mit Therapeuten, es sind ganz viele Personen auch involviert und mein Auftrag sieht dann immer so aus, hat Gespräche mit den Eltern, mit dem Kind, mit den Eltern und mit weiteren Bezugspersonen zu führen. Und diese weiteren Bezugspersonen, die definiere ich dann für mich. Wer sind meine Bezugspersonen? Es sind in der Regel keine Familienangehörige. Ich weiß nicht, ob es andere so machen, aber ich spreche ungern mit Großeltern, mit Tanten, weil die ergreifen immer irgendeine Position und das ist für mich dann keine neutrale Position mehr. Und deswegen sind es dann meistens außenstehende Personen, die mir ganz neutral auch noch mal ein bisschen was berichten können. Und wenn ich dann alle Gespräche geführt habe, schreibe ich in der Regel noch eine Stellungnahme mit all dem, was ich eben erfahren habe. Und gibt dann eine Einschätzung ab, was ich denke, wie das Gericht für das Kind entscheiden sollte. Das ist dann eine Empfehlung von mir an das Gericht, beziehungsweise an den Richter. Ich bin dann aber auch in den gerichtlichen Verfahren mit drin. In der Anhörung des Kindes bin ich die einzige Person, die mit dabei sein darf, mit dem Richter zusammen. Bei der Anhörung der Eltern bin ich auch dabei und werde dann auch dort nochmal mündlich angehört und gibt da auch noch mal mündlich meine Empfehlung ab. Ab und zu ändert sich das, wenn man die Eltern dann vor Gericht dann beide zusammen erlebt, weil in der Regel treffe ich die ja extra. Dann gebe ich meine Empfehlung ab. Schlussendlich, ich bin nicht diejenige, die entscheidet. Und das ist ganz wichtig, weil viele denken, ich entscheide das. Ich entscheide es nicht, das entscheidet der Richter. Ich mache eine Empfehlung anhand von dem, was ich herausgearbeitet habe und was ich denke, was das Kind möchte und was für das Kind gut ist. Das ist meine pädagogische Einschätzung.
Aber den Entscheider haben wir ja zum Glück auch da mit dem Herrn Volk. Dann stelle ich Ihnen jetzt mal die gleiche Frage nochmal. Wie geht denn so ein Fall für Sie los? Wie landet so eine Geschichte erstmal auf Ihrem Tisch und wie werden Sie dann aktiv?
Also man muss vielleicht ein bisschen ausholen, also nicht in allen Verfahren wird ein Verfahrensbeistand gestellt, sondern man sieht dann, wenn so ein Antrag kommt, im Regelfall schon gibt es einen ganz starken Interessengegensatz zwischen den Eltern, also wenn da ganz heftig gerungen wird, man das schon sieht. Wenn so ein Fall dann bei mir landet, der kommt dann halt mit dem entsprechenden Antrag, meistens vom Anwalt, auf den Tisch des Richters und dann bestellt man so früh wie möglich einen Verfahrensbeistand. So möchte das Gesetz das auch. Wenn man eben dem Kind so schnell wie möglich auch eben jemanden zur Seite stellen möchte. Man muss sich einfach nochmal diese Interessenssituation mal klar machen. Das sind meistens hochstreitige Verfahren, wo sowas dann zum Tragen kommt, weil das kommt dann nicht in jedem Fall. Prozentual sind es eigentlich sogar eine Minderzahl von Fällen, wo dann tatsächlich vor Gericht um das Sorgerecht gestritten wird. Und das sind eben wirklich die Fälle, wo zwischen den Eltern, Anführungszeichen, Krieg herrscht, also wo es für die Kinder auch ganz schwierig ist. Und die Kinder, für die ist es ganz schwierig, sich in dieser Polarität zwischen den Eltern da zu positionieren. Wir sind ja alle nur Menschen und wenn dann so stark gestritten wird, verschieben sich die Wahrnehmungen auch ganz stark. Das heißt, das, was so zu Beginn einer Beziehung alles rosarot ist, ist am Ende der Beziehung dann alles nur dunkelschwarz. Und es ist so dann die Tendenz, dass die Eltern einfach als völlig normal, also es ist gar keine unbedingte Beeinflussung, sondern die setzen es als völlig normal voraus, dass ihre Kinder ihren Standpunkt einfach auch teilen. Und das ist genau das Problem für das Kind, weil das Kind hört vom einen Elternteil dies, vom anderen Elternteil jenes und natürlich stellt es sich nicht gegen den Elternteil. Das heißt, das ist das, was die Frau Fiedern vorhin schon erzählt hat. Wenn man dann das Kind beim einen Elternteil hört, sagt es oftmals was völlig anderes wie beim anderen Elternteil. Und gerade deswegen ist es dann so wichtig, dass das Kind einfach da eine eigene Stimme bekommt in diesem Verfahren. Dass man eben versucht, unabhängig von dem, was von den Eltern kommt, wirklich rauszukriegen, ja, aber was denkt dieses Kind eigentlich wirklich? Und vor allem in der Tat, man sich klar machen, Kinder können, das ist oftmals so diese Vorstellung, das Kind entscheidet dann, wo es hingeht. Diese Verantwortung kann ein Kind nicht tragen, das ist viel zu schwer. Sondern man muss sagen, klar, es ist wichtig zu wissen, was das Kind möchte, aber das ist nicht das allein Entscheidende in so einem Sorgerechtsverfahren. Aber es ist natürlich ganz extrem wichtig und deswegen ist dann der Verfahrensbeistand eine ganz, ganz wichtige Person. Also das Gesetz spricht davon, dass es die Interessen des Kindes wahrt, also der Verfahrensbeistand wahrt die Interessen des Kindes und kann sogar im Interesse des Kindes ein Rechtsmittel gegen die Entscheidung des Gerichtes einlegen. Theoretisch, also das habe ich zwar noch nicht erlebt, aber in der Tat, also das ist eine sehr weitreichende Stellung. Und der Verfahrensbeistand ist in dieser Tätigkeit nicht weisungsgebunden. Also das heißt, weder der Vater noch die Mutter noch auch das Kind können jetzt sagen, das muss jetzt so und so gemacht werden, sondern der Verfahrensbeistand entscheidet völlig autonom, was er an Stellungnahme an das Gericht gibt. Und das ist für das Gericht in dem Moment sehr, sehr wertvoll, das muss man ganz klar sagen. Also so fahren diese Dinge dann an. Das heißt, ich bekomme diesen Fall auf den Tisch. Dann nimmt man Kontakt auf, schildert so ein bisschen den Fall, prüft nach, funktioniert das? Es sind dann auch die entsprechenden Kapazitäten frei, weil das kostet ja auch Zeit im Vorfeld. Mhm. Also das Gericht hat gerade in den Sorgen- und Umgangsverfahren so ein bisschen eine zeitliche Deadline. Das heißt, also das Gesetz möchte, dass schnell terminiert wird in diesem Verfahren, um einen Schwebezustand für das Kind zu vermeiden. Und dann muss man dann schauen, eben, okay, hat der Verfahrensbeistand auch Zeit, also jetzt das einfach so in dieser Zeit abzuarbeiten. Also normalerweise muss man binnen eines Monats muss dann Termin stehen, spätestens. Und das muss natürlich vorher alles abgearbeitet werden. Das heißt, der Verfahrensbeistand muss die Gespräche mit den Eltern führen, mit dem Kind führen. Wir müssen diese Anhörung des Kindes vor Gericht machen, bevor der Termin mit den Eltern ist. Also es muss ja alles im Vorfeld abgearbeitet werden. Dann gibt man den Fall an den Verfahrensbeistand, man schickt den Antrag raus. Und das Gericht macht natürlich in den Sorgen- und Umgangsverfahren noch mehr. Dann das Jugendamt wird involviert, auch die führen dann Gespräche mit Eltern und Kindern. Der Antragsgegner oder die Antragsgegnerin bekommt natürlich dann auch diesen Antrag zugeschickt und erwidert dann auch. Also dann geht man natürlich dann irgendwann mal mit all diesen Stellungnahmen, die man dann im Vorfeld bekommen hat, in den Termin rein und hat aber dann schon so ein gewisses Bild natürlich dann vor Augen, wenn man in den Termin geht. Das ist auch deswegen ganz, ganz wichtig, dass ich diese schriftliche Stellungnahme auf dem Tisch liegen habe, dann auch schon, weil ich dann natürlich mir dann eben unabhängig von dem Vortrag der Eltern eben auch schon so ein bisschen ein objektiveres Bild machen kann, wenn der Verfahrensbeistand mir vorher einen schriftlichen Bericht reinschickt. Und dann geht man, wie gesagt, in den Termin, hört die Eltern an. Und es ist nicht zwingend immer eine Entscheidung des Gerichtes am Schluss. Also das Verfahrensrecht möchte eigentlich in den Umgangs- und Sorgerechtsverfahren, dass das Gericht nach Möglichkeit auf eine Einigung zwischen den Eltern abzielt. Und das ist eigentlich auch richtig, das muss man sich eben immer genau sagen. Also das war das, was ich Eltern immer gesagt habe, die Entscheidung des Gerichtes ist eigentlich die schlechteste Variante, weil das Gericht hat immer nur eine Momentaufnahme. Also ich sehe diese Familie, wie so, wenn ich so ein Foto mache mit dem Blitzlicht, in diesem Moment. Aber die Eltern kennen natürlich ihre Kinder viel, viel besser. Sie kennen die Vorgeschichte, sie kennen die Dynamik in dieser Familie. Und wenn Eltern dann für ihre Kinder eine Einigung erzielen können, dann ist es unterm Strich eher länger tragend, als wenn das Gericht irgendwo dann aus dieser Momentausnahme heraus eine Entscheidung treffen muss. Das muss man ganz objektiv sagen. Und die meisten Fälle führen eigentlich auch dann, also jedenfalls wenn es um Sorge- und Umgangsstreitigkeiten geht, kommen dann Gott sei Dank auch mit einer Einigung der Eltern eigentlich raus. Es gibt natürlich auch Fälle, wo es halt nicht geht. Ja, das muss man dann auch sehen. Was aber dann nicht heißt, dass der Streit unter den Eltern damit auch zu Ende ist. So ehrlich müssen wir auch sein.
Okay. Mega spannend. Ich stelle zum einen fest, dass ich noch kein richtiges Bild davon hatte, was du als Verfahrensbeistände machst, Mischkan. Und ich finde sehr, sehr spannend, wie das aufgesetzt ist und auch diese Rolle als eine sehr komplexe und verantwortungsvolle Mischung aus einerseits ja Anwalt des Kindes, aber eben nicht in dem Sinne, dass du die ausgesprochenen Interessen des Kindes vertrittst, sondern du versuchst mit dem Kind das herauszuarbeiten, was für das Kind am besten ist und quasi auch die Tatsache, dass es sich um ein Kind handelt, der Sorge zu tragen und diese Verantwortung da abzunehmen. Also quasi auch noch so eine Fürsorgerolle einnimmst.
Verantwortung.
Ja.
Also eine große Verantwortung in der Zeit, wo man tatsächlich, weil ich bin, also was man vielleicht auch sagen muss, ein Verfahrensbeistand kommt in die Familie mit der Beauftragung, aber der Auftrag endet mit der Gerichtsverhandlung in der Regel. Das heißt, ich bin eigentlich für eine kurze Zeit in dieser Familie drin. Ich bezeichne das ganz oft so als Marathonlauf. Ich bekomme die Akte und dann beginnt mein Marathon. In der Regel habe ich 4 Wochen Zeit, wenn es gut geht. Also es gibt auch Verfahren, da habe ich 2 Wochen, 3 Wochen Zeit, um alle Erkenntnisse mir irgendwie zu holen und dann noch eine Stellungnahme zu schreiben. Also es ist schon ein Riesenmarathonlauf und da trägt man natürlich eine ganz, ganz große Verantwortung, weil nicht immer das, also es kommt natürlich auch drauf an, wie alt ist das Kind und in welchem Entwicklungsstand ist das Kind. Kann das Kind tatsächlich mit seinen 8, 9 Jahren einen Willen äußern? Ist dieser Wille autonom oder ist das ein aufgesetzter Wille? Das haben wir ganz oft. Ich muss immer wieder an einen Fall von uns beiden denken, wo das Kind uns von der Kindesanhörung abgehauen ist. Wir haben sehr viel miteinander erlebt, in den Gerichtsräumen, in den Kindesanhörungen, aber auch außerhalb. Und ich denke, da zu gucken, ist es tatsächlich der autonome Wille des Kindes? Ich glaube, das ist die Herausforderung an der ganzen Geschichte. Und auch sagen zu können, nee, liebe Eltern, ich bin nicht euer Kummerkasten. Und ich bin nicht die Stelle, wo ihr über das andere Elternteil schimpft. Ich bin dafür da, dass ihr einfach mal seht, was stellt ihr mit eurem Kind an? Was passiert hier gerade mit eurem Kind? Was möchte euer Kind? Und dann sprechen wir natürlich vom Loyalitätskonflikt. Weil in den meisten Fällen, so wie es auch der Herr Völk gesagt hat, diese Hochstreitigkeit, da verliert man den Blick auf das Kind ganz oft. Und dieser Loyalitätskonflikt kommt dann, wenn eben das Elternteil, und wir haben einfach zwei, und die werden immer die Eltern dieses Kindes bleiben oder der Kinder bleiben. Und wenn die Probleme über das Kind austragen. Also es ist nicht der Streit um das Kind. Also die streiten zwar um die Umgangsregelung, um die elterliche Sorge, aber das Kind wird instrumentalisiert. Das Kind wird als Mittel zum Zweck teilweise auch genutzt.
Um über den ehemaligen Partner zu gewinnen, zu siegen.
Genau. Und so kommt dann ein Kind ganz stark in einen Loyalitätskonflikt, weil das Kind möchte es verständlicherweise sowohl dem Papa als auch der Mama recht machen, weil das Kind liebt beide. Und da kommt immer mein Zitat ganz oft, das schätze ich sehr, als du mal in der Verhandlung berichtet hattest, das Kind kommt zu 50% vom Vater und 50% von der Mama und wird als 100% gesehen. Aber wenn das Kind sieht, der Papa wird abgelehnt, fühlt er sich in seinen 50% abgelehnt. Und das ist genau das, was ich über die Jahre hinweg, seitdem wir zusammen gearbeitet haben oder miteinander gearbeitet haben, ganz oft auch den Eltern erzähle. Ich kenne einen Richter, der 35 Jahre lang Familienrichter war. Und genau das ist das Bild, was er auch immer wieder sagt. Und dann kommen manche Eltern tatsächlich auf die Idee zu sagen, kann das wirklich sein? Fühlt sich das Kind wirklich abgelehnt? Ja, das Kind fühlt sich abgelehnt. Dazu eine Einsicht zu kommen, ist massiv wichtig. Aber es schaffen die meisten Eltern in diesem gerichtlichen Prozess nicht. Und dann sind wir nämlich auch froh, wenn das Jugendamt mit dabei ist, wo dann sagen kann, es gibt auch Möglichkeiten, wo man die Eltern für eine Elternkonsensberatung hinschicken kann oder für aktivierende Maßnahmen mit dem Jugendamt zusammenarbeiten kann. ich arbeite mit den Kindern, ich arbeite mit den Eltern, ich mache die Einschätzung, gib's ab und kann nur empfehlen, was schlussendlich dann später passiert. Das ist wieder die Verantwortung der Eltern. Also ich übernehme für eine gewisse Zeit die Verantwortung und versuche auch immer eine Einigung zu erzielen, aber viel mehr geht nicht, weil wir einfach einen begrenzten Zeitraum haben.
Dann versuche ich mal zusammenzufassen, was ich jetzt bisher so gehört habe. Ihr schwieriger und verantwortungsvoller Job ist, aus der katastrophalen Situation, in der sich diese Familien gerade befinden, mit viel Konflikt und viel Streit und viel gegenseitigen Vorwürfen, herauszufinden, wie gelangen wir zu einer Lösung, die für das Kind möglichst optimal ist und mit der beide Elternteile leben können. Was mich gerade sehr gefreut hat, Herr Volk, dass Sie gesagt haben, in den meisten Fällen ist kein Urteil nötig. Das heißt, selbst in dieser verfahrenen Situation ist der Termin vor Gericht immer noch als Mediation ausgelegt oder es ist immer der Versuch, zu einer gemeinsamen Einigung zu kommen und nur im Ausnahmefall, wenn wirklich gar nichts geht, dann muss der durch die gerichtliche Seite entschieden werden.
Das ist korrekt. Also man muss sich halt immer da klar machen, die Eltern tragen, auch wenn sie sich trennen, für ihre Kinder die Verantwortung. Und daran ändert auch ein gerichtliches Verfahren grundsätzlich nichts. Also die Eltern sind in der Verantwortung und auch diesen Versuch, die Eltern zu einer Einigung zu bringen, ist eigentlich der Versuch, die Eltern wieder in ihre Verantwortung hineinzuheben. Also wenn die Eltern den Antrag bei Gericht stellen, wir möchten jetzt, dass das Sorgerecht oft an einen übertragen wird, dann ist es im Prinzip ein Stückchen auch ein Ruf der Hilflosigkeit. Also wir kommen hier nicht mehr weiter und wollen jetzt eigentlich so ein bisschen diese Verantwortung auf das Gericht delegieren, weil wir es ja nicht hinkriegen. Und der Richter versucht dann zu sagen, nee, also die Verantwortung gehört dahin, wo sie hingehört, nämlich bei den Eltern mal primär. Und jetzt bitte Eltern, strengt euch an, es ist eine schwierige Situation für eure Kinder. Und wie man dann auch vom Verfahrensbeistand hört, ne, die Kinder, die werden da zwischen den Eltern quasi zerrieben, wenn die so hochstreitig sind, weil die eben, ja, die wollen es allen recht machen. Ne, das ist genau das Problem, wo die Kinder dann in so einer streitigen Situation haben. Die wollen es der Mama recht machen, die wollen es dem Papa recht machen. Und das den Eltern klar zu machen und zu sagen, also jetzt mal ausgehend davon, versuchen wir doch mal irgendwo eine Regelung hinzukriegen, wo wir für die Kinder tragbare Verhältnisse hinkriegen. Und zwar welche, wo ihr gestaltet. Weil natürlich, selbst wenn ich jemandem das Sorgerecht übertrage, ist damit der Konflikt dann nicht zu Ende. Also mal unterstellt. Sondern der geht dann halt auf einer anderen Ebene weiter. Und dann streiten die Eltern um das Umgangsrecht oder über sonstige Dinge. Da geht es dann teilweise um Streitigkeiten, dass Auskunft gegeben werden soll, wie die Schulnoten sind. Und also da erlebt man die tollsten Dinge. Und genau das ist das, was die Kinder eigentlich in dieser Situation eigentlich nicht vertragen. Also die sind, für die Kinder ist die Trennung der Eltern ohnehin schon schwierig. Ja, weil meistens dann doch ein Elternteil zu großen Teilen aus dem Leben dieser Kinder einfach verschwindet. Die haben dann einen Elternteil, wo sie sich hauptsächlich aufhalten. Der andere ist dann nicht mehr so präsent. Das ist für die Kinder schon unglaublich schwierig, ja, das auszuhalten. Und dann, wenn die Eltern auch noch streiten, dann wird das für die Kinder ganz, ganz schlimm. Und dann eben zu versuchen, mit den Eltern eine Lösung zu arbeiten und denen das eben auch zu spiegeln. Das ist im Prinzip eigentlich das, was wir in den gerichtlichen Sorgen, Umgangsstreitigkeiten eigentlich versuchen, dass man sagt, kommt, also schaut euch mal an, wie die Situation eurer Kinder ist und jetzt versuchen wir eine Lösung zu finden, wo die Kinder möglichst gut mitleben können. Mhm.
Das heißt auch für die Eltern als Appell in dem Moment, in dem dieses ganze Verfahren losgeht und zum Beispiel du, Mischkan, als Verfahrensbeiständin in der Familie auftauchst, ist die Aufgabe der Eltern, einen Schritt zurück zu machen, tief durchzuatmen und sich wieder darauf zu besinnen, den Blick auf die Kinder und auf eine langfristig tragbare Situation zurückzuerhalten und der Versuch, eher aus dem Kampfmodus rauszukommen und diese Gegnerschaft in den Hintergrund zu stellen.
Ja, also vielleicht darf man den Eltern auch nicht zu viel unterstellen. Also es ist, die sind interessiert an ihren Kindern. Ja, die wollen, beide wollen so viel wie möglich und so oft wie möglich mit den Kindern zusammen sein. Weil so wie es für die Kinder eine Sondersituation ist, dass sich die Eltern trennen und dass ein Elternteil weg ist, ist natürlich für die Eltern auch eine ungewohnte Situation, plötzlich auf die Familie verzichten zu müssen, egal welches Elternteil das ist. Einer geht. Es ist so. Und es gibt natürlich auch unterschiedliche Modelle, wo man sagen kann, okay, es gibt das Wechselmodell, wo die Kinder vielleicht auch im Wochenwechsel bei den Eltern leben können. Aber das erfordert so viel Kooperation und Kommunikationsbereitschaft. Und das ist das, wo wir ganz oft dann auch an unsere Grenzen stoßen, dass die Eltern auch nicht verstehen wollen, was es bedeutet, kooperativ miteinander zu sein. Das Gesetz sagt ja, ein Mindestmaß an Kommunikation und Kooperationsbereitschaft sollte da sein. Und das mal zu erklären, was bedeutet Mindestmaß, dass man sich zumindest mal kurz austauschen kann bei den Übergaben. Oder mal ein Hallo, Tschüss, das ist sogar manchmal zu viel verlangt. Ein Kind hatte mal gesagt, war das bei dir? Der Papa grüßt nur die Katze und nicht die Mama. Wir hören so viel, was die Kinder dann erzählen und wo wir dann uns denken müssen, okay, ist es dann wirklich auch gut, dass das Kind zwischen den Haushalten im wöchentlichen Wechsel wechselt? Und genau das ist das, was wir vielleicht den Eltern nicht erklären können, dass ein Wechselmodell nicht bedeutet, die Eltern sind zufrieden, weil die eben eine Woche jeweils das Kind haben, sondern wie zufrieden ist das Kind? Möchte das Kind wirklich mit einem Köfferchen ständig hin und her ziehen? Und die Kinder wollen eigentlich in der Regel, also ich habe, wenn ich das so prozentual sage, in den 10 Jahren, vielleicht waren das wirklich 10% der Kinder, die gesagt haben, ja, ich kann es mir vorstellen, eine Woche dort und eine Woche da zu leben. Aber mit der Voraussetzung, und das kommt ganz oft von den Kindern, mit der Voraussetzung, ich möchte nicht, dass es in der Schule gesehen wird. Ich möchte nicht meinen Koffer mittragen. Ich möchte in beiden Haushalten eingerichtet sein. Und das ist das Recht der Kinder. Und wenn das Eltern schaffen können, dann ja, dann stehen wir auch dem nicht entgegen. Also ich nicht, dann versuche ich da wirklich auch Wege zu finden, wie man dieses Wechselmodell auch wirklich durchführen kann. Aber wenn die nicht miteinander kommunizieren, wenn die nicht bereit sind, nicht mal bei einem Elternabend nebeneinander zu sitzen, wenn die nicht bereit sind, zum Arzt gemeinsam zu gehen, wenn da ein Elternteil bei Notfällen anruft und das andere Elternteil nicht erreichen kann, das Kind medizinisch nicht versorgt werden kann, weil der eine die Impfung nicht möchte und die andere die Impfung möchte. Und ganz, also ich könnte dir hier so viele Beispiele bringen, die wirklich einen Mindestmaß an Kooperation erfordern, was die Eltern aber nicht bringen können. Und wenn man dann sagt, also ich halte das Wechselmodell in ihrer Konstellation nicht für zielführend, dann sind wir plötzlich diejenigen, die richtig schlimm sind. Sie möchten das nicht. Sie wollen das nicht. Sie wollen das verhindern. Nein, wir möchten verhindern, dass das Kind in dieses Spannungsfeld reinkommt.
Da muss ich sagen, genau diesen Gedanken hatte ich auch. Also dieses Learning hatte ich auch in der letzten Folge mit der Anwältin Frau Heffelder-Pareth. In meinem Kopf war das Wechselmodell für mich im Grunde die optimale Lösung für die Konstellation nach einer Trennung. Beide Eltern sind nach wie vor involviert, das Kind muss sich nicht entscheiden, die Eltern müssen sich nicht entscheiden, alles gut. Und ich habe auch jetzt erst realisiert, dass das Modell sehr, sehr viel erfordert von allen Parteien. Von den Eltern sehr viel Kommunikation, sehr viel Kooperationsbereitschaft und von den Kindern aber auch den Willen, diesen Wechsel ständig durchzumachen und vielleicht kein ganzes Zuhause zu haben, sondern nur zwei halbe, die vielleicht in der Summe kein ganzes ergeben. Also das hat mich selber überrascht, dass sich mein Bild von dem Wechselmodell da doch so ein bisschen gewandelt hat. Und ich kann mir vorstellen, die hochstrittigen Fälle, die wirklich vor Gericht landen, dass da in den wenigsten Fällen die Fähigkeit oder die Situation herrscht, um so ein Wechselmodell erfolgreich umzusetzen.
Ist schwierig. Also man muss sagen, das hat natürlich viele Komponenten. Mischkan hat schon einiges angesprochen, was das anbelangt. Also in der Tat, dieser Wechsel zwischen zwei hochstreitigen Elternhäusern, also ich spreche immer von der emotionalen Umpolung. Wenn dieses Kind von einem Elternhaus ins andere wechselt und wieder zurück, weil da sind ja immer diese Erwartungshaltungen von den Eltern. Also das ist nicht bösartig. Die Eltern unterstellen einfach als völlig normal. Das Kind sieht es genauso wie ich, was den anderen Elternteil anbelangt. Und deswegen, da weht der Wind in beiden Elternhäusern aus zwei verschiedenen Richtungen. Und jedes Mal, wenn dieses Kind von einem Elternhaus ins andere wechselt, muss es sich quasi emotional umstellen. Deswegen war meine Einschätzung oder meine Erfahrung eigentlich so, dass man sagt, naja, je streitiger die Situation zwischen den Eltern ist, umso mehr braucht das Kind einen klaren Lebensmittelpunkt, wo es einfach sich stabilisieren kann. Das ist mit dem Wechselmodell dann schwer vereinbar, wird aber sehr kontrovers diskutiert. Also das ist jetzt meine persönliche Meinung. Und für mich ist auch noch ein anderer Gesichtspunkt bei dem Wechselmodell auch ganz, ganz wichtig. Man muss das immer mal auch aus dem Blickwinkel der Kinder sehen. Das Wechselmodell kann dann praktiziert werden, wenn dieses Kind aus beiden Elternhäusern heraus sein soziales Umfeld bedienen kann. Also man muss sich einfach klar machen, Kinder, die leben ja nicht nur mit Vater und Mutter zusammen. Das ist immer so dieser sehr verengte Blickwinkel, den wir da in den Sorgerechtsverfahren haben. Vater, Mutter, Kind und dann kommt mal lange nichts. Aber für die Kinder ist es eben auch wichtig, dass die ihre Sozialkontakte pflegen können. Also das heißt, nachmittags vor die Haustür gehen zu können und zu sagen, so, ich gehe jetzt zu meinem Kumpel. Ich spiele mit dem was, ich unternehme was mit dem. Und wenn die jede Woche woanders sind und ein anderes soziales Umfeld haben, dann kommen die nirgendwo richtig an. Die sind immer nur, naja, nächste Woche ist eh nicht da. Na, also deswegen auch ein ganz wichtiger Gesichtspunkt, den man nicht außer Acht lassen sollte, ist, wenn man über das Wechselmodell diskutiert, können die Kinder denn tatsächlich auch aus beiden Elternhäusern heraus ihr soziales Umfeld bedienen? Weil nämlich das ist auch etwas, was Kinder in der schwierigen Situation auch stabilisiert. Das muss man sich auch klar machen. Und in den hochstreitigen Verfahren ist es sehr, sehr schwierig für die Kinder, einfach weil diese Polarität zwischen diesen Elternhäusern besteht. Und da ist dann dieser ständige Wechsel mit einem nicht bestehenden klaren Lebensmittelpunkt für die Kinder sehr, sehr schwer.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ist es ratsam, anwaltlichen Beistand zu haben, wenn man in so ein Sorgerechts- oder Umgangsrechtsverfahren reingehen muss?
Also grundsätzlich ist es in der Tat ein Verfahren, wo kein Anwaltszwang besteht. Wir haben im familiengerichtlichen Verfahren viele Verfahren, wo man einen Anwalt braucht. Also wenn ich jetzt Scheidungen habe oder ein Unterhaltsverfahren zum Beispiel, brauche ich einen Anwalt zwingend. In den Sorgerechtsverfahren ist es nicht vorgeschrieben. Ich persönlich meine aber, es macht Sinn. Einfach, weil man dann im Vorfeld schon mal ein bisschen strukturierter an die ganze Sache rangeht. Das heißt, der Anwalt strukturiert natürlich schon so ein bisschen vor mit dem Antrag ans Gericht, worum geht es eigentlich? Ja, also worum streiten diese Eltern eigentlich? Wenn man da selber schreibt, verliert man oftmals dann so den Überblick. Dann sieht man irgendwann mal den Wald vor lauter Bäumen nicht. Also auch ein Anwalt wird im Regelfall nicht in eigener Sache tätig, weil er immer sagt, nee, also das ist nicht gut, dann bin ich nicht mehr objektiv. Deswegen macht es im Regelfall Sinn, bevor man mit einem Sorge- oder Umgangsstreit zu Gericht geht, einen Anwalt einzuschalten, einfach schon, weil auch der vielleicht schon andere Wege aufzeigen kann vorgerichtlich. Also muss nicht unbedingt immer alles zu Gericht gehen. Also das sind Dinge, die man auch versuchen kann, noch außergerichtlich zu regeln. Und wenn es dann zu Gericht geht, aber dann sind die Dinge dann doch schon so auf die Punkte fokussiert, um die es eigentlich geht. Also von daher macht es aus meiner Sicht im Regelfall Sinn, einen Anwalt zu konsultieren. Aber zwingend ist es nicht.
Ich denke, insbesondere dann, wenn es Verfahren nach 1666er sind. Also
das sind natürlich ganz besondere
Verfahren. Genau, das sind Verfahren nach dem Kindeswohl, also Kindesschutz, wenn es Inobhutnahmen sind, wenn Kinder schon herausgenommen worden sind durch das Jugendamt und die Eltern eben nicht zustimmen, dann kommt es ja auch vors Gericht. Also dann muss ja das Gericht entscheiden, liegt eine Kindeswohlgefährdung im Haushalt der Eltern vor? Kann das Kind überhaupt noch dort verbleiben? Reichen mildere Maßnahmen als der Entzug der elterlichen Sorge oder die Herausnahme? Oder muss das Gericht jetzt sofort tätig werden und eben diesen Beschluss verfassen, Entzug elterliche Sorge, Vormundschaft, das hattest du ja vorhin angesprochen, es wird dann eine Vormundschaft, eine Ergänzungspflegschaft eingerichtet, wo dann quasi entscheidet, wo hat das Kind zu leben, also wo kann das Kind leben, wer entscheidet über die Belange des Kindes. Und in solchen Verfahren, wenn es dann tatsächlich diese Kindeswohlgefährdungsverfahren sind und ich dann auch durch die Eltern angefragt werde, dann empfehle ich ganz oft, dass die sich einen Anwalt holen sollen, weil der Antragsteller ist meistens das Jugendamt. Weil das Jugendamt hat in dem Moment nach der Inobhutnahme, wenn die Eltern nicht zustimmen, ruft das Jugendamt das Gericht an und sagt, wir haben hier eine Inobhutnahme, das Kindeswohl ist gefährdet, die Eltern stimmen nicht zu, bitte Gericht, überprüfe und entscheide.
Das ist richtig, das hatten wir jetzt gar nicht angesprochen. Wir sind immer von dem Fall ausgegangen, dass es sich um funktionierende Elternteile ohne eine konkrete Gefährdung handelt. Das sind natürlich nochmal ganz andere Fälle, die aber natürlich auch dann vor Gericht landen.
Vor Gericht landen. Hat natürlich jetzt nichts, im Prinzip nichts unmittelbar mit Trennung, Scheidung zu tun.
Ja.
Also da geht es tatsächlich dann um Kindeswohlgefährdung, die aus ganz vielen verschiedenen Gesichtspunkten rauskommen kann. Das kann von Schulverweigerung gehen bis zu Misshandlung. Also da hat man ein unglaublich breites Spektrum. Und das sind natürlich Fälle, die sehr schnell bearbeitet werden müssen, weil da geht es natürlich dann wirklich um Gefährdung für Kinder. Und da macht es natürlich dann auch im Regelfall Sinn, einen Anwalt einzuschalten, in der Tat einfach, um mit dem dann auch zu besprechen, okay, also wie valide ist das jetzt auch, was das Jugendamt da uns vorwirft. Und das sind natürlich Fälle, die bringen uns dann manchmal schon an die Grenze. Das ist so.
Ja. Aber ganz wichtig, also wenn man hier einen Podcast über Vorgericht hat, denke ich, genau das sind eben auch nochmal Punkte, die sehr, sehr wichtig sind. Weil es hat in letzter Zeit, so meine Wahrnehmung, zugenommen, ja. Sehr stark zugenommen. Mhm. Vor allem auch bei zusammenlebenden Elternteilen, ganz oft auch im Hintergrund psychischer Erkrankungen, Suchterkrankungen. Das hat massiv zugenommen. Also ich denke, in letzter Zeit habe ich viel mehr, wenn ich mir jetzt so gerade meine Fälle durch den Kopf gehen lasse, sind es vielleicht 50% von dem, was ich aktuell zu bearbeiten habe, sind Kindeswohlgefährdungen. Faktisch ist es dann so, dass es sich entweder mit ambulanten Maßnahmen schon auch abwenden lässt, dass die Kinder trotzdem bei den Eltern verbleiben können, aber mit ganz klaren Auflagen durch das Gericht, also gerichtliche Auflagen. Dann kann man nämlich diese Auflagen erteilen. Ich habe hier vorhin gesagt, das Gericht kann nicht sagen, hier, liebe Eltern, ihr müsst bei Trennung, Scheidung oder bei Umgangsfragen, ihr müsst in die Beratungsstelle, aber bei Kindeswohl. Da kann das Gericht sagen, hier sind die Auflagen und wir überprüfen dann auch nochmal. Wird eine Zeit festgelegt, also in der Regel machen wir 6 Monate bis einem Jahr, dass man dann sagt, nach 6 Monaten haben wir hier ein Überprüfungsverfahren. Datum wird festgelegt und dann bin ich nämlich auch noch weiterhin drin. Da wird mein Auftrag nicht beendet, bin ich drin und werde dann nach 6 Monaten auch nochmal berichten, wie hat sich das entwickelt. Gibt es da eine Entwicklung? Und vielleicht auch nochmal ganz, ganz wichtig, die aktuelle Entwicklung entscheidet dann auch ein Stück weit. Beim Familiengericht ist es wichtig zu gucken, wie hat sich das denn auch alles entwickelt? Wo standen wir vor einem Jahr? Haben sich die Eltern bemüht? Sind die Eltern tatsächlich zu einer Einsicht gekommen? Haben die etwas an ihrem Lebensstil verändert? Haben die was an ihrer Haltung verändert? Und diese Veränderung kann sich natürlich dann auch wieder sehr positiv auswirken. Das bedeutet nicht, einmal eine Mutter, die eben vernachlässigt hat, bleibt immer eine Mutter, die vernachlässigt. Sondern eine Mutter, die damals vielleicht nicht in der Lage war, das Kind zu versorgen, aber mit den Unterstützungsmaßnahmen es gelernt hat, eine gute Versorgung zu bieten oder eine Fürsorge zu bieten, das wird eher gesehen. Und wir bleiben nicht in der Vergangenheit. Und das ist nämlich nochmal was, heute zitiere ich dich ganz viel, auch nochmal etwas, was ich ganz oft auch in meinen Beratungen mit reinnehme. Probleme lösen wir nicht in der Vergangenheit. Wir müssen einfach in die Zukunft schauen. Und das, was uns die Zukunft gibt oder zeigt, genau an dem müssen wir uns auch festhalten. Alles, was davor war, muss irgendwo auch bearbeitet worden sein. Ich habe sehr viel gelernt von dir. Das war fast wie ein Studium in den Gerichtsverhandlungen.
Jetzt würde ich gerne nochmal auf den Ablauf zurückkommen. Wir haben das ja alles schon so anskizziert. Du als Verfahrensbeiständin gehst in die Familie rein, sprichst mit allen Beteiligten, Eltern, Kind, anderen Bezugspersonen. Dann gibt es diesen Termin mit Kind, Verfahrensbeistand und Richter im Gericht.
Ja.
Und dann kommt es zum Zusammentreffen aller Parteien im Gerichtssaal. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie läuft dieser Termin ab? Ist das sehr durchstrukturiert, wie man sich jetzt so eine Gerichtsverhandlung aus irgendwelchen Serien vorstellt? Und ist das ein freies, entspanntes Gespräch bei einer Tasse Kaffee? Ist es was dazwischen?
Na, ein entspanntes Gespräch ist es natürlich allein schon aufgrund der meist sehr, sehr großen Konfliktpotenziale nicht. Ich kann natürlich jetzt nicht sagen, wie die Kollegen das machen. Also ich kann Ihnen nur sagen, wie ich das dann gehandhabt habe. Im Regelfall habe ich einfach mal so kurz skizziert, wie die Situation sich ausgehend von dem Vortrag bei der Eltern und der Stellungnahme von Jugendamt und Verfahrensbeistand für mich mal darstellt. Und ausgehend davon habe ich den Eltern dann meistens schon sehr klar aufgezeigt, wie die Situation ihrer Kinder ausgehend von dem, was ich sehe, ist. Und dann habe ich mit denen angefangen zu diskutieren, so nach dem Motto, okay, also so und so schaut es aus, wie kann die Lösung ausschauen? Also dass man schon sehr klar anfängt, lösungsorientiert in so eine Verhandlung reinzugehen, zu sagen, okay, also wo kann die Lösung liegen? Und das diskutiert man dann mit den Eltern natürlich dann aus. Ne? Das ist natürlich dann oftmals sehr kontrovers, weil natürlich dann das, was der Richter sagt, nicht unbedingt den Vorstellungen der Eltern entspricht. Aber ja, deswegen sitzen die ja bei Gericht, weil es eben kontrovers ist. Ne? Und wie gesagt, in den meisten Fällen kriegt man ja dann doch irgendwo eine Lösung mit den Eltern hin. Und wenn das halt dann nicht funktioniert, dann muss der Richter halt eine Entscheidung treffen. Ne? Das ist dann so. Aber wie gesagt, der Regelfall ist es Gott sei Dank nicht. Aber wie gesagt, das heißt natürlich dann nicht, dass der Streit zu Ende ist. Egal, ob der Richter entscheidet oder ob die Eltern dann eine Einigung treffen, oftmals flammt dann der Streit halt dann an der anderen Ecke wieder auf.
Die Entscheidung, die die Eltern untereinander treffen vor Gericht, wird dann aber auch festgehalten und ist erstmal bindend für beide Parteien. Also die ist so, als hätten sie jetzt eine Entscheidung gefällt und da müssen sich beide erstmal dran halten. Also man geht nicht ohne Entscheidung raus.
Also es ist prinzipiell so, also da muss man jetzt ein bisschen unterscheiden zwischen Sorge- und Umgangsstreitigkeiten. Bei Sorgestreitigkeiten geht es ja darum, dass die Eltern sich nicht einigen können, wo das Kind lebt, wie jetzt die Dinge konkret ausgestaltet sind. Und wenn die Eltern dann eine Vereinbarung treffen, dann haben die ja im Prinzip das gemacht, was sie sonst außergerichtlich machen. Sie entscheiden für ihr Kind, wie es jetzt weitergeht zwischen ihnen beiden. Das ist eine Vereinbarung zwischen den Eltern und die gilt dann zunächst mal, weil sie sich jetzt einfach einig sind. Bei den Umgangsverfahren, dann treffen die Eltern eine Vereinbarung, die wird dann durch das Gericht genehmigt. Also das heißt, es gibt dann einen eigenen Beschluss, Vereinbarung der Eltern, zu der auch der Verfahrensbeistand im Übrigen auch zustimmen muss, weil er die Interessen des Kindes wahrt. Die wird dann durch das Gericht gebilligt in einem formellen Beschluss und dieser Beschluss kann dann, wenn die Umgangsvereinbarung nicht eingehalten wird, dieser Beschluss ist dann Grundlage, dass man dann gegebenenfalls auch Zwangsmittel einsetzen kann. Also das heißt, wenn dann der Umgang nicht gewährt wird, so wie vereinbart, dann kann da ein Elternteil, der sagt, also ich hätte jetzt hier Umgang gehabt, das ist nicht eingehalten worden, kann dann die Verhängung von Ordnungsmitteln dann beantragen bei Gericht. Das sind Gott sei Dank nicht so viele Fälle, aber kommt dann ab und zu mal vor.
Mhm. Ja. Okay, also bei so einem Umgangsverfahren ist das Ergebnis dann, Kind wohnt bei Elternteil 1, und Elternteil 2 holt es dienstags und donnerstags von der Schule ab und jedes zweite Wochenende. Das ist dann so eine ganz konkrete praxisnahe Regelung. Mhm. Und damit wird man aus dem Gericht entlassen und dann ist auch erstmal wieder Schluss.
Dann ist das Verfahren zunächst mal mit dieser Umgangsvereinbarung und dem Beschluss über die Billigung der Vereinbarung ist das gerichtliche Verfahren zunächst mal abgeschlossen. Das heißt, das Gericht geht jetzt mal davon aus, okay, die Eltern haben jetzt diese Vereinbarung getroffen, wie auch sonst. Wenn Leute vor Gericht eine Vereinbarung treffen und den Streit beilegen, dann ist das Gericht zunächst mal draußen. Mhm. Ja, solange jedenfalls nicht ein Elternteil das Gericht wieder anruft und sagt, also die Vereinbarung ist nicht eingehalten worden, jetzt müssen wir da Druck machen.
Ja, ja. Ja.
Aber ansonsten ist das gerichtliche Verfahren mit der Vereinbarung erstmal beendet und auch die Verfahrensbeiständin oder Verfahrensbeistand ist natürlich dann zunächst mal außen vor, wobei er, so steht es ja im Gesetz auch drin, das hast du auch mal gemacht, dann mit dem Kind nach dem Verfahren nochmal bespricht, was da rausgekommen ist dabei.
Mache ich eigentlich fast immer, es sei denn, ich habe das Gefühl, es sollten die Eltern übernehmen, weil das Kind dieses Signal von denen benötigt. Bei einem Beschluss mache ich das ganz oft, dass ich sage, okay, die Eltern konnten sich nicht einigen und deswegen haben wir jetzt die Erwachsenen, ich erkläre das den Kindern auch immer als, wir Erwachsene versuchen jetzt eine Lösung zu finden. Wenn wir das nicht schaffen oder wenn die Eltern es nicht schaffen und Richter entscheiden muss, dann erkläre ich das den Kindern schon auch. Aber wenn es eine Vereinbarung war, wo die Eltern dann auch zugestimmt haben und wo sie sich ganz harmonisch dann auch verhalten haben, was auch vorkommt, dann übertrage ich das auch gerne an die Eltern, weil ich sage, genau das möchten jetzt die Kinder von Ihnen beiden. Ich kann dabei sein, aber es ist einfach ein Signal an Ihr Kind, wenn Sie beide zusammen hingehen und sagen, pass mal auf, ja, wir hatten das nicht so richtig gekonnt, aber jetzt haben wir uns Unterstützung geholt, aber wir zwei als eure Eltern haben es geschafft, das und das oder diese Regelung in die Wege zu leiten. Und von nun an machen wir das auch so. Weil das ist dann wieder für das Kind eine Sicherheit. Die stehen beide dahinter. Die können das beide und die möchten das beide. Und dann wirken die Kinder auch schon ganz anders. Die sind dann total erleichtert. Also ich hatte eine Sprachnachricht bekommen von einem Kind, die werde ich auch nie vergessen, die mir dann eine Sprachnachricht geschickt hat und gesagt hat, danke Frau Fiedern, dass Sie meinen Eltern geholfen haben, gut miteinander umzugehen. Und das war nicht mal mein Job. Also das Kind hat das ganz anders wahrgenommen. Mein Job war zu gucken, dass für das Kind eine gute Regelung dabei rauskommt. Aber für das Kind war das danke dafür, dass meine Eltern jetzt wieder miteinander können. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. In den Kindesanhörungen, wenn wir dann zu dritt in diesem Raum sind, auch wenn es vier Kinder sind, werden die Kinder einzeln angehört. Hast du immer ganz am Ende die Frage gestellt, stell dir vor, es kommt ein Zauberer, was würdest du dir wünschen vom Kind? Du hast drei Wünsche frei, hat Herr Völkmann gesagt. Hier ist mein Zauberstab und ich komme und du hast drei Wünsche frei, was würdest du dir wünschen? Es ist, glaube ich, noch kein einziges Mal vorgekommen, dass ein Kind nicht gesagt hat, ich möchte, dass Mama und Papa gut miteinander umgehen, dass die wieder zusammen sind, dass die wieder zusammen leben. Das erklären wir den Kindern auch immer. Aber der größte Wunsch, wenn man sogar ein vierjähriges Kind fragt, was würdest du dir wünschen, kommt nicht ein Spielzeugauto oder das oder jenes, sondern ich möchte, dass meine Eltern nicht mehr streiten. Und genau das ist es, was mich auch so in meinem Job immer wieder trifft, wenn drei, vierjährige Kinder sagen, ich möchte nicht mehr, dass die streiten. Wie viel Streit waren diese Kinder ausgesetzt? Wie viel haben diese Kinder mitbekommen, dass die als den ersten Wunsch genau das sagen müssen? Es gibt viele Fälle, wo wir dann immer wieder nachdenken und auch danach noch ganz viel reden und die Kinder uns sehr beeindrucken, auch in dem Moment, und wir uns wünschen, dass es wirklich in die richtige Bahn geht, weil die Leidtragenden, das sind die Kinder, das ist nicht der Vater, das ist nicht die Mutter, es sind die Kinder. Und genau diesen Blick müssen die Eltern gewinnen können. Und deswegen sollten die, wenn man denen sagt, bitte machen Sie sich auf den Weg, weil wir können vom Gericht aus nicht sagen, Sie müssen. Wir können nur sagen, es wäre gut, wenn Sie das machen. Gehen Sie zu einer Elternberatung. Versuchen Sie irgendeine Mediationsform. Versuchen Sie eine Therapieform. Weil Sie müssen an sich arbeiten, damit das Problem behoben wird. Und da komme ich nämlich zu dem nächsten, wo dann die Eltern immer sagen, das Kind muss zu einer Therapie. Das Kind muss zu einer Therapie. Es stimmt irgendwas mit diesem Kind nicht. Und es stimmt mit diesem Kind alles. Es stimmt mit euch nicht. Und jedes Mal versucht man, an diesem Kind herumzuschrauben. Und niemand versucht mal ein bisschen, etwas an seiner eigenen Haltung zu ändern. Ich denke, die Symptome, oder wenn man die Ursache nicht bekämpft, wird man die Symptome niemals loswerden. Und die Ursache, das sind die Eltern. Das Kind ist nur ein Symptom. Und man versucht immer, an dem Symptom herumzuschrauben. Die Ursache bleibt. Und das ist das, was ich auch immer versuche, mit den Eltern zu besprechen, auch in der jetzigen Arbeit, also auch bei der Caritas, noch bevor die zum Gericht gehen, zu sagen, sie müssen das jetzt hier schaffen, weil sonst leidet ihr Kind darunter. Und dann sind wir nämlich von der anderen Seite aus betroffen. Weil sobald ein Richter oder eine Richterin betroffen, also involviert sind, da kommt dann dieses, was machen wir jetzt? Und das Kind wird jetzt von Ihnen angehört, vom Jugendamt angehört, dann kommt der Richter auch noch und möchte mit diesem Kind reden. Das können Sie doch meinem Kind nicht antun. Sage ich, ich mache das nicht. Das macht auch nicht der Richter. Sie haben das gemacht. Und das ist, glaube ich, die Schwierigkeit. Also zu deiner Eingangsfrage, wenn ich da zu den Eltern gehe, die Eltern da tatsächlich so weit zu bringen, zu sagen, sie müssen wirklich mal auf sich gucken. Wir alle können nichts dafür, dass ihre Kinder jetzt hier gehört werden, dort gehört werden, zum Jugendamt müssen. Das sind sie.
Das heißt, dass es für viele Eltern wahrscheinlich ein ziemlicher Schock, in so ein Verfahren reinzugehen, mit der Einstellung, jetzt braucht es mal jemand, der meinem bescheuerten Ex-Partner sagt, wie falsch er liegt und sagt, dass ich in allem Recht habe und dass sich da jetzt die Sachen so entwickeln müssen, wie ich mir das vorstelle. Und zurückkommt dann aber, sie müssen einen völlig anderen Zugang zu der Thematik finden. Und hier gibt's nicht die Möglichkeit, Verantwortung loszuwerden, sondern es ist im Gegenteil nötig, dass sie wieder Verantwortung übernehmen, eine Situation zu schaffen, die für alle und vor allem für das Kind tragbar ist.
Elternverantwortung. Das ist es, die Elternschaft. Eine funktionierende Elternschaft und das Erkennen der Elternverantwortung könnte sehr, sehr viel aus der Welt schaffen. Aber in dem Moment sind, wie gesagt, ich möchte den Eltern auch gar nicht zu nahe treten. Wir wissen nicht, was zuvor passiert ist. Ich kriege sehr viel mit, also, was dazu geführt hat, dass es eben zu dieser Trennung gekommen ist. Aber genau die zwei Sachen separieren zu können. Das eine hat was mit meiner Paarebene zu tun und das andere, das ist meine Elternebene. Und die Paarebene, da kann ich streiten, so viel ich möchte. Aber wenn wir dann wieder Eltern sind, dann müssen wir die Elternebene von der Paarebene trennen können. Und das ist das, was die meisten nicht können, nicht schaffen. Dafür gibt es eben die ganzen Angebote. Und wenn die da teilnehmen, kommt es ganz oft dann schon, dass die dann sagen, oh, jetzt habe ich doch manche Sachen ganz anders sehen können. Aber in der Regel hängt es einfach auf dieser Paarebene, was sich auf die Elternebene überträgt. Also so habe ich das bis jetzt immer erlebt.
Das ist schon so ein bisschen so, man hat dann oftmals diese Vorstellung, mit der Scheidung ist dann die Familie am Ende. Aber aus kindlicher Sicht ist das eben nicht so. Diese Familie ist eben nicht zu Ende, sie wird umgebaut. Und das ist, glaube ich, etwas, was man versuchen muss, auch den Eltern wieder zu sagen, auch wenn ihr euch trennt, es gibt nur diesen Vater, es gibt nur diese Mutter und diese beiden Personen sind nicht austauschbar. Und eigentlich haben Eltern mit der Trennung eine noch viel höhere Verantwortung als vorher, weil sie jetzt eigentlich in der Pflicht sind, diese schwierige Situation, die durch die Trennung entstanden ist, für ihre Kinder erträglich zu machen. Und da gehört eigentlich sehr viel Kooperation zwischen Eltern dazu. Und wenn das Ganze aber sehr hochstreitig läuft, ist dann dieser Trennungskonflikt oftmals so stark, dass dann eben genau diese Verantwortung völlig zugedeckt wird. Das verlieren die Eltern dann einfach so massiv durch diesen Streit aus dem Blick, dass dann tatsächlich ihre Kinder so ein Stückchen untergehen. Und das ist genau das, was wir dann auch versuchen, was die Caritas in der Beratung versucht, was wir im gerichtlichen Verfahren versuchen, den Eltern aufzuzeigen, nein, die Familie ist nicht zu Ende, ihr habt als Eltern eine Verantwortung und diese Verantwortung tragt ihr weiterhin gemeinsam, bis diese Kinder auf eigenen Füßen stehen. Und das kann, wenn die noch sehr jung sind, eine lange Zeit gehen. Und da haben die Eltern eine große Verantwortung und die können sie nicht abgeben. Ja? Und es ist eben, wie gesagt, auch nicht damit getan, dass man dann eine gerichtliche Entscheidung nach der anderen beantragt, weil das ist im Grunde genommen genau das, was nicht der Elternverantwortung entspricht, sondern die Kinder brauchen im Prinzip zwei Eltern, die miteinander kooperieren. Also ich habe das den Eltern immer versucht aufzuzeigen. Es ist in der Tat so, wenn man sich fragt, wie geht es Kindern mit der Trennung ihrer Eltern, dann kann man diese Frage tatsächlich eins zu eins mit einer anderen Frage ersetzen, nämlich wie gehen die Eltern miteinander um?
Wow.
Das ist tatsächlich so. Das ist wie ein Schieberegler. Das heißt, wenn die Eltern schlecht miteinander umgehen, dann geht es den Kindern schlecht. Und wenn die Kinder gut miteinander umgehen, dann geht es den Kindern auch gut. Also es gibt Eltern, die schaffen das toll. Also ich habe Eltern erlebt, die haben mir berichtet, trotzdem wir uns getrennt haben, also Geburtstage feiern wir mit den Kindern gemeinsam, auch Weihnachten, das geht. Das ist natürlich extrem, das sind wenige, aber das können. Aber diesen Kindern geht es mit der Trennung ihrer Eltern gut. Ja, die können damit gut umgehen. Also das heißt, eine Trennung ist jetzt nicht per se etwas, was die Kinder in den Abgrund stürzt, sondern es ist immer die Frage, wie verläuft die Trennung? Wie schaffen es die Eltern, ihrer Verantwortung für ihre Kinder in der Trennungssituation bewusst zu werden? Und wie gesagt, wenn sie das gut schaffen, geht es den Kindern auch gut. Streit ist etwas, was Kindern in der Trennung immer massiv zusetzt.
klare Worte, die bestimmt viele Eltern zum Nachdenken und zum Überdenken ihrer Situation anregen können. Das ist, denke ich, ein schönes Schlusswort für unser Gespräch. Da möchte ich mich einfach ganz herzlich bedanken. Ich habe wieder mal viel gelernt. Ich hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer konnten da auch einiges mitnehmen. Herr Völk, Mischken, schön, dass Sie beide hier waren und danke fürs Gespräch.
Gerne.
Gerne. War auch für uns, glaube ich, eine ganz neue Erfahrung.
Habt ihr sehr gut gemacht.
Hört euch stark wird produziert von der Caritas Bodensee Oberschwaben und unterstützt von der Deutschen Fernsehlotterie. Weitere Infos und alle Folgen gibt es unter machteuchstark.com und überall, wo es Podcasts gibt.